NDR Info. Themen des Tages.
Das Gesetz ist eine wichtige Erneuerung, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Gleichzeitig gibt es natürlich aber auch Kritikpunkte an dem Gesetz. Aber ich glaube, heute ist ein Tag, an dem wir gerne feiern können.
Sagt Robin Ivy Osterkamp vom Queeren Netzwerk Niedersachsen und dem Vorstand Bundesverband Trans über das neue Selbstbestimmungsgesetz, das heute in Kraft getreten ist. Wir sprechen gleich darüber, wie viele Menschen es in Anspruch nehmen und ihre Ausweise ändern lassen. Und Spanien sucht weiter nach den Opfern der Flutkatastrophe. Die Region Valencia ist besonders getroffen worden. Noch immer finden Retter dort Opfer, aber vereinzelt eben auch Vermisste in den Schlammmassen nach den Überflutungen am Montag, die überlebt haben. Willkommen zu 30 Minuten Themen des Tages mit Birgit Langhammer. Seit heute gilt das Selbstbestimmungsgesetz. Wie viele Menschen nehmen es wirklich in Anspruch? Das wollen wir später noch klären in der Sendung. Jetzt aber erstmal nach Spanien, denn das ist sicherlich auch heute wieder das wichtigste Thema in Europa. Zerstörte Infrastruktur, Schlamm in den Häusern, so viele Opfer. Und diesmal erreichen uns die Bilder aus Spanien, vor allem aus der Region Valencia. Alleine hier gibt es inzwischen bestätigt mehr als 200 Todesopfer. Menschen, die sich nicht mehr in Sicherheit bringen konnten, als am Montag plötzlich Wassermassen vom Himmel stürzten. Jedes einzelne Schicksal natürlich tragisch. Von Überlebenden hören wir ganz oft: Ja, wir haben alles verloren, aber wir haben es immerhin überlebt. Die Rettungskräfte haben noch nicht aufgegeben. Sie sind im Einsatz auch in entlegenere Gegenden. 150 Straßen im Großraum Valencia sind nämlich immer noch gesperrt und es dauert viel länger, in Vororte vorzudringen als erwartet. Hans-Günther Kellner berichtet über die aktuelle Situation.
Auch am dritten Tag kommen die Menschen in der Region Valencia mit dem Aufräumen nur langsam voran. Viele Freiwillige kommen zu Fuß in die am stärksten betroffenen Orte, bringen Besen, Schaufeln und Lebensmittel mit. Inzwischen setzt aber auch der Katastrophentourismus ein, sagt Ruben, einer Reporterin des spanischen Fernsehens in Catarroja. Er konnte sein Leben und das seiner Familie retten, aber die Wassermassen haben die Wände seines zweigeschossigen Hauses zum Einsturz gebracht. Ich bitte die Leute, hört auf, hier mit den Handys Videos zu drehen und Fotos zu machen. Wir werden hier ständig gefilmt. Helft uns, bitte. Immerhin, ein Freund ist gekommen. Mit der Schaufel in der Hand sagt er: Ich komme aus Silla. An die aus den Nachbarorten sage ich: Weniger Videos in den sozialen Netzwerken und mehr Hilfe. Schaut, was wir brauchen. Helft den Leuten. Die Botschaft kommt an. Der Tageszeitung El País zufolge haben sich 13.000 Freiwillige über die sozialen Netzwerke organisiert. Die Ortschaften, durch die Rambla del Pollo führt, sonst ein Rinnsal, das sich bei dem Unwetter jedoch in eine Flut verwandelt hatte, sind am stärksten betroffen. Die meisten Toten gab es in der Kleinstadt Paiporta. Bürgermeisterin Maribel Albalat sagt dem spanischen Radiosender Cadena Ser: Wir erhalten viel Hilfe, aber sie kommt nicht an, weil die Straßen einfach unpassierbar sind. Alles ist voller Schlamm, Autos türmen sich übereinander. Jetzt ist die Armee da, die müssen die Straßen freimachen, damit die Hilfe auch dorthin kommt, wo sie am nötigsten ist. Insgesamt 1.700 Soldaten sind zusätzlich zu den Kräften des zivilen Katastrophenschutzes im Einsatz. Die Bürgermeisterin beklagt aber auch, dass der Wetterdienst zwar Alarmstufe Rot ausgelöst habe, aber es keine Warnung der Regionalregierung gegeben habe. Jorge Olcina unterrichtet an der Universität Alicante Geografie, Klima und Risiken der Natur. Er überlegt: Vielleicht brauchen wir eine Alarmstufe Schwarz, damit klar ist, dass die Leute ihr Leben aufs Spiel setzen, wenn sie eine solche Warnung missachten. Die Polizei könnte durch die Wohngebiete ziehen und die Leute auf die Gefahr aufmerksam machen. Wie in den Vereinigten Staaten vor einem Hurricane. Das müssen wir alles neu überdenken. Denn der Klimawandel wirke sich an der spanischen Küste mit dem aufgeheizten Mittelmeer besonders stark aus. Die Uhr lässt sich nicht zurückdrehen, sagt der Wissenschaftler. Spanien müsse sich besser darauf einstellen. Den Klimawandel zu leugnen, kostet Menschenleben. Das muss den Regierungen bewusst sein, wenn sie Gesetze zum Schutz der Atmosphäre zurücknehmen oder Forschungsgelder streichen. Das alles hat Konsequenzen. Und wir sehen doch, dass es immer schlimmer wird.
Hans-Günther Kellner berichtete über die Rettungsmaßnahmen, die andauern in Spanien, vor allem in der Region Valencia. Bis hierhin wird das Geschlecht bei Neugeborenen festgelegt, männlich oder weiblich. Der Name folgt dann ebenfalls und alles wird in die Geburtsurkunde eingetragen, später dann auch in den Personalausweis oder Pass übernommen. Was aber, wenn das nicht zur eigenen Identität passt? Den Eintrag ändern zu lassen, das ging auch bisher schon, es gab aber hohe Hürden. Seit heute können transsexuelle, intergeschlechtliche und non-binäre Menschen selbst entscheiden, wie sie leben wollen, ob als Mann oder als Frau. Eine einfache Erklärung beim Standesamt reicht. Zur Wahl stehen männlich, weiblich, divers oder es gibt auch den Verzicht auf einen Geschlechtseintrag. Anne-Kathrin Hochstraat erklärt den Ablauf an einem konkreten Beispiel.
Emilio hat dunkle, kurze Haare, ist Mitte 20, studiert an der Goethe-Universität in Frankfurt, ist transsexuell und nicht binär. Die klassischen Geschlechtervorstellungen passen also nicht. Geboren wurde Emilio als Frau, fühlt sich aber nicht als solche. Das soll sich jetzt auch in amtlichen Dokumenten widerspiegeln. Möglich macht das neue Selbstbestimmungsgesetz.
Es ist für mich ein riesiger Meilenstein, weil ich jetzt endlich die Möglichkeit habe, in meinem Pass meinen Namen anzupassen und endlich auch alle Dokumente, die damit einhergehen, auf den richtigen Namen umschreiben zu lassen und dadurch auch im Alltag endlich als die Person komplett leben kann, die ich bin.
Vorher galt in Deutschland das Transsexuellengesetz. Wer seine Geschlechtsangabe im Pass oder Personalausweis ändern lassen wollte, musste dafür ein Gerichtsverfahren durchlaufen. Für Emilio ein Unding.
Man hatte quasi wirklich eine Richterin, die dann am Schluss über die eigene Identität entscheidet, was ja schon irgendwie absurd ist. Und das, was auch stark als entwürdigend kritisiert wurde, war nicht nur das Gerichtsverfahren an sich, sondern auch der Prozess davor, weil man musste sich quasi zwangsbegutachten lassen vom PsychologInnen.
Das ist mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz vorbei. Leon ist mit Emilio befreundet und findet das neue Gesetz genau richtig.
Also ich glaube auf jeden Fall, dass es ein großer Schritt nach vorne ist. Und es ist einfach meiner Meinung nach wichtig, dass man irgendwie sagt, okay, in so einem Verhältnis zwischen Bürger und Staat, dass der Bürger da selbst bestimmt entscheiden kann, wie er sein Leben gestalten will. Und das ist einfach ein sehr, sehr großer Schritt.
Wer Name und oder Geschlecht in Ausweisdokumenten ändern lassen will, kann sich dafür seit dem 1. August beim Standesamt anmelden. Bis die Änderung tatsächlich stattfinden kann, müssen dem Gesetz nach nämlich 3 Monate Bedenkzeit eingehalten werden. Erst wenn die rum sind, kann eine Erklärung beim Standesamt abgegeben werden. In ganz Hessen gab es seit dem Sommer bereits hunderte Voranmeldungen. Nach einer HR-Anfrage aus der vergangenen Woche haben sich beim Frankfurter Standesamt, wo auch Emilio jetzt seinen Termin hat, bereits rund 250 Menschen angemeldet. In Kassel mehr als 160. Auch in kleineren Kommunen gibt es bereits Anmeldungen. Emilio ist politisch aktiv in der Spitze der Arbeitsgemeinschaft der SPD für Akzeptanz und Gleichstellung, SPD Queer. Die 3-monatige Wartezeit, die mit dem Selbstbestimmungsgesetz verbunden ist, müsse nicht sein.
Zum einen sieht man das daran, dass es bei anderen ähnlich einschneidenden Behördengängen, wie jetzt beispielsweise Standesamt eine Hochzeit, man das nicht hat, diese 3-monatige Wartefrist. Und es kreiert auch irgendwie so ein Bild von einer Willkürlichkeit, wenn man sich den Namen und den Geschlechtseintrag angleichen lässt. Dabei macht das ja niemand einfach so aus Jux. Da steht ja in der Regel ein jahrelanger Prozess dahinter. Und dann entscheidet man sich, dass man das machen möchte. Das macht man ja nicht aus Spaß. Es ist ja mit extrem viel Aufwand, extrem viel Diskriminierung verbunden. Und da sind diese 3 Monate einfach nicht verhältnismäßig.
Das Gesetz sei ein richtiger Schritt, findet Emilio. Aber damit sei noch längst nicht alles gut für queere Menschen in Deutschland.
Viele fürchten sich davor, wie die nächsten Wahlen ausgehen, wenn wir vielleicht keine queerpolitisch progressive Regierung mehr haben, sondern vielleicht rechtsextreme Parteien wie die AfD an die Macht kommen und die Diskriminierung schlimmer wird. Und wenn man dann einen nicht-binären Geschlechtseintrag im Pass stehen hat, dann ist man in Gefahr, weil man ganz einfach aus jeder Liste, wo das Geschlecht auftaucht, als queere Person rauslesbar ist.
Emilio wünscht sich außerdem, wie viele aus der queeren Szene, eine Anpassung im Grundgesetz. Denn hier ist weiterhin nur die Rede von Männern und Frauen.
Das Selbstbestimmungsgesetz ist heute in Kraft getreten, soweit Anne-Kathrin Hochstraat mit einem ganz konkreten Beispiel. Bis hierhin waren ja auch die Gerichte involviert, wir haben es gehört, mit längeren Verfahren. Nun kann das Ganze beim Standesamt geregelt werden, also vielleicht ist das ja auch eine Entlastung bei den Behörden. Ich habe heute Nachmittag mit der Sozialministerin aus Mecklenburg-Vorpommern, Stefanie Drese von der SPD, sprechen können und sie gefragt, vielleicht werden wir auch noch mal konkreter. In Mecklenburg-Vorpommern leben rund 1,6 Millionen Menschen und seit dem 1. August August, also mit 3 Monaten Abstand, konnte man den Antrag ja schon einreichen. Wissen Sie, wie viele schon in Mecklenburg-Vorpommern vorliegen?
Also wir haben jetzt nicht in jedem Einwohnermeldeamt nachgefragt, sondern nur in den größeren Städten. Und circa 300 Anträge sind uns aus den größeren Einwohnermeldeämtern bekannt. Also etwas über 300 bei 1,6 Millionen Menschen.
Und mit was rechnen Sie? Also das war ja jetzt nur die erste Antragsphase. Also haben Sie da auch schon konkretere Erwartungen an Zahlen?
Nein, das haben wir gar nicht so konkret. Also ich muss zugeben, dass ich persönlich über die Zahl von 300 schon erstaunt war. Ich war eher davon ausgegangen, dass es weniger sind. Aber sicherlich wird in den nächsten Wochen, nachdem das Gesetz jetzt auch in Kraft getreten ist, noch der ein oder andere Antrag dazukommen. Es muss ja eine 3-monatige Frist vorher geben. Und diejenigen, die jetzt gezählt wurden, haben ja schon vor Inkrafttreten des Gesetzes sich gemeldet.
Diese 3-Monatsfrist vielleicht auch nochmal zur Erklärung. Also die soll quasi auch so eine Bedenkfrist sein. Also die sich jetzt in diesem Jahr da schon gemeldet haben, die meinen das auch wirklich ernst. Und für die ist das ein wichtiges Thema. Trotzdem, wenn man nochmal in Relation setzt, 1,6 Millionen zu 300. Es ist ja doch eigentlich eine eher geringe Zahl. War es trotzdem nötig, das Gesetz zu ändern?
Ja, also jeder Mensch soll natürlich seine Wünsche und seine Bedürfnisse, so wie er leben möchte, auch in Mecklenburg-Vorpommern ausleben und umsetzen können. Und es ist nun mal immer nicht so einfach zu sagen, ist jemand dem weiblichen oder dem männlichen Geschlecht in jedem einzelnen Fall zuzuordnen. Auch wenn wir sagen, das sind jetzt erst 300 Fälle, sind das doch für die Betroffenen in ihrem Leben, in ihrer Biografie sehr wichtige Entscheidungen. Und deswegen begrüße ich sehr, dass wir ein solches Gesetz und die Möglichkeit der Änderung bei den Einwohnermeldeämtern haben.
Man muss es ja auch noch mal deutlich machen, so ein Eintrag heißt eben nicht, dass dann konkrete weitere Schritte folgen müssten. Also zum Beispiel eine Geschlechtsanpassung. Also es ist wirklich nur der Verwaltungsakt.
Genau, es ist nur der Verwaltungsakt und es ist eben einfacher. Früher haben die Betroffenen das als entwürdigend auch empfunden, mit Gutachten beim Amtsgericht vorstellig werden zu müssen. Jetzt ist es beim Einwohnermeldeamt möglich, aber natürlich kann das jeder auch für sich selbst nur ganz individuell entscheiden, soll dann auch was Medizinisches dem folgen oder ist das nur in Anführungsstrichen diese Eintragung, die geändert wird.
Jetzt haben Sie schon gesagt, eigentlich verschiebt sich da die Zuständigkeit in Ihren Behörden. Dennoch, bis hierhin war das ein sehr aufwendiger Akt. Also glauben Sie auch, dass weniger Aufwand entsteht?
Ja, also bei den Gerichten jetzt ja natürlich dadurch gar nicht mehr und bei den Einwohnermeldeämtern glaube ich nicht, dass das zu einer großen Überbelastung führen wird, denn auch dort ist das Verfahren einfacher, als es vorher über die Gerichte geregelt war.
Kommen wir zur Kritik, Frau Drese, und die gibt's ja. Es ist wirklich sehr umstritten gewesen im Vorfeld, zum Beispiel was Jugendliche angeht. Unter 14 müssen die Eltern entscheiden, über 14 müssen Erziehungsberechtigte zustimmen. Es muss aber auch nur noch eine Erklärung abgegeben werden, dass vorab eine Beratung stattgefunden hat, also kein Nachweis mehr. Reicht das wirklich aus?
Ja, denn ich gehe davon aus, dass Familien, die sich einen solchen Schritt auch Richtung Behörden überlegt haben, auch wirklich bei einer Beratung war und dass das niemand aus einer Laune heraus einfach mal so dem Einwohnermeldeamt gegenüber anzeigen wird. Ich denke, dass das ausreichend ist. Alles andere würde zusätzliche Bürokratie auch für die Betroffenen wieder bedeuten.
Und wenn wir zur weiteren Kritik kommen, Frauenschutz war auch ein großes Thema. Das betrifft vor allem das Hausrecht bei Umkleiden, bei Damenschwimmtagen oder auch bei Schutzräumen für Frauen. Wie gerechtfertigt ist Ihrer Meinung nach diese Kritik?
Also die Kritik ist natürlich dann gerechtfertigt, wenn vom Hausrecht kein Gebrauch gemacht wird. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt überall in den Umkleiden Gefahr laufen, dass ein Hausherr dort von seinem Hausrecht nicht mehr Gebrauch macht. Und die Masse derjenigen, die sich dort jeweils zuordnet zu dem einen oder zu dem anderen Geschlecht, dann befürchten muss, dort nicht mehr unter sich sein zu können.
Also alles in allem hört man auch bei Ihnen raus, Sie begrüßen diese Umstellung und finden das einen Gewinn.
Ja, also definitiv. Es ist ja so, dass diejenigen, die diese Möglichkeit nutzen, in ihrem Leben das für sich selbst entscheiden und den anderen wird dadurch nichts weggenommen.
Einschätzungen waren das von Stefanie Drese, Sozialministerin der SPD in Mecklenburg-Vorpommern zum neuen Selbstbestimmungsgesetz, das heute in Kraft getreten ist. Kommen wir zu einer Dauerfrage in Deutschland. Wie steht's um die Ampel? Oft hat man sich ja auf Mäßigung verständigt, auch darauf, erstmal miteinander zu reden und dann erst übereinander. Doch seit Wochen nehmen Konflikte in der Ampelregierung wieder zu. FDP-Chef Christian Lindner wollte sich nicht ausdrücklich auf einen Fortbestand der Koalition festlegen. In einem Gespräch mit dem Magazin Spiegel sagte er lediglich, er habe keinen Vorsatz, die Ampel zu verlassen. Entscheidend seien für ihn die nun anstehenden Haushaltsverhandlungen. Birte Sönnigsen hat die Einschätzungen des Regierungssprechers.
Die Gerüchteküche im Regierungsviertel brodelt seit Tagen. Sucht die FDP vielleicht nur nach einer Gelegenheit, um die Regierung zu verlassen? Der Regierungssprecher glaubt nein. Er hat heute jedenfalls nochmal betont, dass er fest davon ausgeht, dass die Ampel noch 11 Monate gemeinsam weiterregieren wird, bis zum regulären Wahltermin im nächsten September. Und zwar konstruktiv, sagt er. Mindestens daran kann man mal ein Fragezeichen machen. Aber ein Mitglied der Bundesregierung, nämlich Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP, der hat sich auch klar dafür ausgesprochen, dass die Ampel weitermacht, gerade in der aktuellen politischen Weltlage. Da sagt Wissing, die Koalition vor Ablauf der Legislatur aufzulösen, das wäre respektlos den Wählern gegenüber. Es sei doch von vornherein klar gewesen, dass es 3 Parteien mit unterschiedlichen Überzeugungen sind. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schreibt Wissing, Koalitionen sind nicht einfach, Regieren ist nicht einfach, Demokratie ist nicht einfach. Aus seiner Sicht wäre es fatal, wenn demokratische Parteien sich ihrer Verantwortung verweigern, nur weil sie nicht alles alleine entscheiden können.
Kommen wir zum Wählerwillen. Einer aktuellen Umfrage zufolge wollen 54% der Deutschen vorgezogene Neuwahlen. 41% hoffen auf den Fortbestand der Koalition bis zum regulären Wahltermin im September. Was passiert, wenn die Ampel wirklich schon vor der Zeit zerbricht oder auseinandergeht? Nicolas Stauder aus dem Hauptstadtstudio in Berlin spielt die Exit-Strategien für die Ampelparteien für uns einmal durch.
Es stellt sich die Frage, was, wenn einer der Koalitionspartner nicht mehr möchte, die Regierung sich festgefahren hat, keine Kompromisse mehr gefunden werden. Mal angenommen, die Regierung ist am Ende. Welche Möglichkeiten gibt es?
Szenario 1, neue Regierung unter gleichem Kanzler.
Steigt einer der bestehenden Koalitionspartner aus, wird nicht gleich neu gewählt. Schließlich geht das Mandat der Abgeordneten 4 Jahre. Der Kanzler könnte sich auf die Suche nach einer neuen Mehrheit begeben. Bestehende Ministerinnen und Minister würden entlassen, eine neue Regierung gebildet. Beispielsweise gemeinsam mit einer Oppositionspartei. Dieses Szenario scheint im aktuellen Bundestag aber unwahrscheinlich. Denn laut Umfragen liegt die Union weit vor der Kanzlerpartei SPD. Neuwahlen wären aus Unionssicht also vielversprechender, als in einer großen Koalition unter einem SPD-Kanzler mitzuregieren.
Szenario 2. Minderheitsregierung.
Der amtierende Kanzler kann sich auch dafür entscheiden, gemeinsam mit den verbleibenden Mitgliedern der Regierung einfach weiterzumachen. Er hätte dann nur keine Regierungsmehrheit mehr. Das wäre unangenehm, aber tatsächlich denkbar. Der Thüringer Landtag hat die vergangene Legislatur komplett in einer Minderheitsregierung durchgestanden, unter der Führung vom linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Allerdings müsste die Regierung in diesem Fall für jedes einzelne Gesetz eine Mehrheit finden und wäre auch hier auf die Unterstützung der Opposition angewiesen.
Szenario 3. Ein neuer Kanzler im bestehenden Bundestag.
In diesem Fall kommt ein parlamentarisches Werkzeug zum Einsatz, das konstruktive Misstrauensvotum. Einzelne Abgeordnete könnten dem amtierenden Kanzler das Misstrauen aussprechen und einen Gegenkandidaten ernennen. Also eine Person, die ihrer Meinung nach ein besserer Kanzler wäre. Es würde dann über den neuen Kandidaten abgestimmt, der bräuchte eine absolute Mehrheit. Nach aktueller Sitzverteilung wäre die aber fraglich, ohne Stimmen der AfD. Zumindest bisher haben die anderen Parteien so eine Zusammenarbeit ausgeschlossen.
Szenario 4. Neuwahlen.
Neuwahlen kann in Deutschland nur der Bundespräsident veranlassen. Und auch nur, wenn das Parlament dem Kanzler nicht mehr vertraut. Vertrauensfrage ist hier das Stichwort. Der Kanzler lässt also über sich abstimmen. Gibt es eine Mehrheit, wird weiter regiert. Gibt es sie nicht, kann er dem Präsidenten vorschlagen, innerhalb von 21 Tagen Neuwahlen zu veranlassen. Die müssten dann in den nächsten 60 Tagen stattfinden. Bis dahin bleibt die alte Regierung im Amt.
Nicolas Stauder mit Exit-Strategien für die Ampel. Jetzt schauen wir in die USA. Da wird ja am kommenden Dienstag gewählt. Aber wir schauen mal nicht durch die deutsche Brille, sondern wir versetzen uns in die Lage von Südamerika. Weil auch dort schaut man natürlich gespannt darauf, was sich tun wird bei der US-Präsidentschaftswahl. Einmal, weil das Thema Migration aus dem Süden viele Länder in Mittel- und Südamerika betrifft. Und andererseits auch, weil die Entscheidung in Washington eben Auswirkungen auch auf die Länder im Süden haben wird. Die Regierungen in Brasilien, Chile und Bolivien sympathisieren eher er mit Kamala Harris, Argentiniens Präsident Milei und Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro dagegen hoffen, mit einem Sieg von Donald Trump würden auch die Rechten in Südamerika gestärkt. Anna Herberg mit einem differenzierten Stimmungsbild.
Februar, am Rande der CPAC-Konferenz, dem wichtigsten Treffen der neuen Rechten und Konservativen in den USA. Ein Mann mit wildem Strubbelkopf kommt hinter die Bühne und ruft einem Mann mit gelb-goldener Föhnfrisur zu: Sie waren ein großartiger Präsident. Ich hoffe, das werden Sie erneut sein. Die Männer umarmen sich herzlich. Es war das erste Treffen zwischen Argentiniens Präsident Javier Milei und Donald Trump. Javier Milei setzt klar auf einen Sieg von Donald Trump in den USA, sagt Juan Ehlmann, der als politischer Journalist den US-Wahlkampf für Argentinien verfolgt, einem Land mit einer historisch zwiespältigen Beziehung zu den USA.
Si Trump llega a la presidencia, Milei, se sentiría.
Wenn Trump gewinnt, wird Milei sich in seinem Kulturkampf gegen alles Linke und Progressive bestätigt fühlen. Ein zentraler Aspekt seiner Außenpolitik. Auch wirtschaftlich setzt Milei auf Figuren aus dem Umfeld Trump, vor allem auf Investoren aus dem Tech-Bereich. Daher ja auch sein Treffen mit Elon Musk. Trump würde den radikaleren Kräften in Südamerika Rückenwind geben, glaubt Ehlmann, einer Region, die in den letzten Jahren politisch instabiler geworden sei. Nicht umsonst sei nicht nur Milei auf der CPAC präsent gewesen, sondern im Vorjahr auch Ex-Präsident Jair Bolsonaro. Er ist nicht nur stolz auf seinen Beinamen, der Trump der Truppen zu sein, er zweifelte, wie sein Idol auch, die eigene Wahlniederlage 2022 an. Bolsonaros Anhänger stürmten wenig später, am 8. Januar 2023, Brasiliens Regierungsviertel. Bolsonaro selbst darf wegen Zweifel am Wahlsystem und Machtmissbrauch bis 2030 für kein Amt mehr kandidieren. Der Bolsonarismo allerdings dominiert nach wie vor den Kongress. Für die aktuelle Regierung des linken Präsidenten Lula da Silva könnte es mit einem erneuten US-Präsidenten Trump noch mal schwerer werden, sagt Guillermo Caceroz, Politologe an der Universität São Paulo. Es gibt eine starke transnationale Beziehung zwischen dem Trumpismus in den USA und dem Bolsonarismus in Brasilien. Ich würde zum Beispiel nicht ausschließen, dass, falls Trump gewählt wird und nächstes Jahr sein Amt antritt, Druck ausgeübt wird, um die Wählbarkeit des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro wiederherzustellen, damit er 2026 wieder kandidieren kann. Die Regierung des linken Präsidenten Lula habe gut mit der beiden Regierung zusammengearbeitet und setze auf Kontinuität unter einer möglichen Präsidentschaft von Kamala Harris, gerade bei zentralen Themen wie Klimaschutz und Multilateralismus. Eine Wahl Trumps würde dagegen eine Verschärfung der Spannungen im Handelsstreit mit China bedeuten, sagt Lia Wallis vom brasilianischen Wirtschaftsinstitut IBRIA. Das treffe Brasilien direkt. Trump steht für mehr Protektionismus und für Zollerhöhungen. Das beeinträchtigt den Handel mit allen Ländern, auch hier in Lateinamerika direkt. Trotzdem, Südamerika, ausgenommen Venezuela und Kolumbien, spiele für die Regierung Biden kaum eine Rolle, sagt dagegen Juan Ehlmann über die spanischsprachigen Länder im Süden des Kontinents. Von daher habe man dort auch keine großen Erwartungen an eine mögliche Präsidentschaft Harris.
Soweit also der südamerikanische Blick auf die Abstimmung am Dienstag in den USA von unserer Kollegin Anne Herberg. Großereignisse haben ja meist keinen besonders guten ökologischen Fußabdruck. Klar, da reisen Zehntausende Fans an, brauchen vor Ort viel Wasser und in den Stadien sind meist nur Plastikbecher erlaubt. Zurückbleiben große Müllberge. Bei der Europameisterschaft in Deutschland im Sommer wollten die Fußballorganisatoren das besser machen. Aber wie fällt jetzt hinterher der Bericht zur Euro 24 in Sachen Nachhaltigkeit aus? Tim Brockmeier, zunächst zur Frage, was steht denn in dem heute veröffentlichten Bericht genau drin?
Es steht unter anderem drin, dass beide Verbände rund um die Euro knapp 30 Millionen Euro in die Nachhaltigkeit investiert haben, dass rund 120 Nachhaltigkeitsprojekte gestartet wurden und dass 95% der vor dem Turnier gesetzten Nachhaltigkeitsziele auch erreicht wurden. Als den wesentlichsten Erfolg führen die Verbände in dem Bericht die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks an. Im Vergleich zur EM vor 8 Jahren in Frankreich habe man die Flugreisen um 75% reduziert, dank Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und der Austragung der Gruppenspiele in sogenannten regionalen Clustern. Aber auch die Reduzierung des Abfalls um fast 40%, dann Kreislaufwirtschaft wird sehr positiv erwähnt, genauso wie die integrative Kraft des Turniers. Dieser Bericht zeigt das Potenzial des Fußballs, positive Veränderungen herbeizuführen, wird UEFA-Präsident Alexander Čeferin zitiert. Die Verbände wollen die Zahlen und die Erkenntnisse aus der EM 2024 in Sachen Nachhaltigkeit, Umwelt und Soziales jetzt nehmen, um auch zukünftige Fußball-Großereignisse nachhaltiger zu machen.
Bis hierhin klingt das sehr gut, aber es gab ja durchaus auch während des Turniers Kritik, dass der Nachhaltigkeitsgedanke nicht überall eingehalten worden ist. Was also steht nicht drin im Abschlussbericht?
Dass es trotz der vielen positiven Zahlen schon vor und während der EM Kritik von Umweltverbänden gab, zum Beispiel an den vielen Kurzstreckenflügen einiger Nationalmannschaften für Entfernungen, die man auch locker mit der Bahn hätte zurücklegen können. Auch die Überproduktion von Plastik für EM-Merchandising-Artikel wurde schon während des Turniers angeprangert. Dass insgesamt immer noch zu viele Lebensmittel in Wegwerfverpackungen angeboten wurden, war auch einer der Kritikpunkte im Sommer. Selbst das Umweltbundesamt hatte ja während der EM schon angeprangert, dass es eben doch nicht immer so nachhaltig bei der EM zugeht, wie propagiert. Dazu und wie man da in Zukunft noch besser werden kann, wurde in dem Bericht nicht eingegangen. Auch nicht, dass die Zahlen vielleicht noch besser gewesen wären, wenn zum Beispiel die Bahn oder manch städtischer Verkehrsverbund besser performt hätte, als es im Sommer der Fall war.
Und soweit waren das Informationen von Tim Brockmeier aus Frankfurt am Main. Damit enden unsere heutigen Themen des Tages.